Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, Jesus, du bist der Retter dieser Welt. Du bist unser Retter, unser Herr und Heiland. Und wir sehnen uns danach, dass du alles ausfüllst, dass du alles in unserem Denken und Fühlen und Wollen ausfüllst. Und dass du mit deiner Liebe, mit deiner Macht, mit deiner Herrlichkeit in unser Leben kommst immer mehr, dass du da immer mehr Raum gewinnst. Und ja, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, und bitten, dass du auch jetzt das Wort segnest. Ja, dass du selbst redest, dass du die Worte, meine schwachen Worte gebrauchst, um uns anzureden, um uns auszurichten, um uns zu stärken, um uns zu leiten. Auch mich selbst, bitte mach unsere Herzen offen. Ja, danke, dass du da bist, dass du lebendig bist und dass du dein Wort gegeben hast, in dem du redest. Amen. Glaubst du, du würdest Falschgeld erkennen, wenn du welches in der Hand hast? Also ich kontrolliere nicht jeden Schein, den ich in der Hand habe. Meistens gibt man den Schein ja relativ schnell weiter oder steckt ihn sich relativ schnell ins Portemonnaie. Wenn jetzt die Farben völlig anders sind oder die Größe oder er sich vielleicht auch komplett anders anfühlt, dann merkt man das vielleicht. Aber so müsste man schon genau hinschauen, sich einen Moment Zeit nehmen und prüfen, ist der echt? Und man prüft es natürlich am Original. Wer Falschgeld erkennen will, muss das Original kennen. Das Original hat Eigenschaften, die nur das Original hat und die man auch nicht fälschen kann. Und ihr ahnt schon, es geht heute irgendwie um Fälschung und darum, das Original zu kennen. Und das ist richtig. Ich habe den Text für heute überschrieben mit "Keine Panik vor antichristlicher Lehre". Also es geht um Verführung, Fälschungen und natürlich um das Original. Das letzte Mal hatten wir die Aufforderung, liebt nicht die Welt. Ihr findet dort nichts. Haltet an Gottes Heilswahrheiten fest. Die Welt vergeht. Was ewig bleibt, ist Gott und wer seinen Willen tut. Und auch vorher ging es schon immer wieder darum, okay, woran erkennt man denn, ob jemand im Glauben ist? Ah, er bekennt Sünde. Er bringt seine Sünde zu Gott. Aber er nimmt Sünde auch ernst. Und das beides durch und durch wegen Jesus. Er ist gestorben für Sünde. Das heißt, Sünde ist schlecht, aber er vergibt sie auch. Und heute bringt Johannes dann noch eine neue Facette mit rein. Was er da schreibt, ist auch wichtig für alles davor. Er sagt, es gibt sozusagen falsche Christen, falsche Lehrer und auch falsche Lehren. Aber er sagt eben heute, ihr liebe Gemeinde, ihr habt das Original, den einzigen Christus. Deshalb, ihr müsst keine Panik bekommen, bleibt einfach beim Original. Und er will ihnen da auf keinen Fall Angst machen. Und ich glaube, er will ihnen noch nicht mal so richtig sie da warnen, sondern sie eher aufklären und bestärken, ja, es gibt ihre Führung, aber ihr seid bei Christus sicher. Und dann beginnt aber dieser Abschnitt mit einer Aussage, die einem doch manchmal erstmal irgendwie Angst macht. 1. Johannes 2, Vers 18. Da schreibt Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also haben wir direkt in einem Vers einige Sachen, die einen sehr beunruhigen können. Und nicht nur die Sachen selbst, sondern auch die vielen unterschiedlichen Meinungen, die es zu diesen verschiedenen Themen gibt. Thema Endzeit, Thema Antichrist und was ist da noch mit den vielen Antichristen? Und was Johannes aber eigentlich sagen will, ist, okay, also ihr habt gehört, dass ein Antichrist kommen wird. Ihr wisst einiges dazu. Das muss euch jetzt nicht weiter verwundern. Und schaut, es sind jetzt sogar viele Antichristen da. Aber auch das muss euch nicht verwundern. Daran sehen wir einfach, wir sind wirklich in dieser Endzeit. Und dann bestätigt Johannes hier erstmal einfach das, was Jesus und das Alte Testament gelehrt haben. Jesus hatte gesagt in Matthäus 24, in der sogenannten Endzeitrede, Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den Jüngern, seht zu, dass euch niemand verführt. Da spricht er schon von den falschen Christus. Und dann Vers 24 nochmal, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also Jesus kündigt an, dass falsche Christusse und falsche Propheten kommen werden. Und das meint letztlich auch das Wort Antichrist. Dann haben wir die Vorsilbe Anti und dann das Wort Christ. Und die Vorsilbe Anti heißt gegen oder auch anstatt. Also es muss nicht unbedingt ein direkter Gegenspieler gegen Jesus sein, sondern einfach einer, der anstelle von Jesus meint, der Heilsbringer zu sein. Ein Gegenmessias, eine alternative Behauptung, ich bringe euch die Lösungen, die ihr braucht. Und dann hat Jesus hier, glaube ich, auch nicht nur religiöse Führergestalten im Blick, sondern generell, wo Leute in dieser Welt auftreten mit einem gewissen Anspruch, egal ob politisch, wirtschaftlich oder ideologisch, wo solche starken Persönlichkeiten sind, die Leute hinter sich sammeln, und beanspruchen, dass man mit ihnen oder mit dem, was sie sagen, man in irgendeiner Weise Erlösung findet. Man mit ihnen eine bessere Welt schaffen wird. Sie einem da große Versprechungen machen und eben beanspruchen, wir und unsere Wahrheiten, das ist die Lösung, die eine Lösung. Und da treten sie dann als Propheten auf, als Christus, als Heilsversprecher. Und zwar als solche, wo aber Jesus sagt, das sind falsche Propheten und falsche Christusse. Weil nur er der eine wahre Christus ist. Und nur die, die seine Worte weitergeben, sind wahre Propheten. Das ist der Anspruch Jesu. Und dann hat mit Jesus diese letzte Zeit der Weltgeschichte angefangen, die Endzeit. Keiner weiß, wie lange sie geht. Aber seit Jesus leben wir aus biblischer Sicht in dieser Zeit des Endes. Und in dieser Zeit des Endes gibt es neben Jesus andere Personen, die uns Menschen hinter sich sammeln wollen. Letztlich hat aber nur Jesus Anspruch auf alle Menschen. Und jeder, der nicht mit Jesus ist, ist gegen ihn. Und natürlich wollen nicht alle Menschen andere Menschen hinter sich sammeln. Die meisten von uns folgen lieber anderen Menschen. Aber auch dann, Jesus sagt einmal, wer nicht für mich sammelt, wer nicht für Jesus sammelt, der zerstreut. Der arbeitet letztlich denen zu, die andere hinter sich sammeln wollen und nicht hinter dem einzigen Christus. Und da sagt Johannes, solche Gegenmessiase, die sind jetzt aktuell öffentlich unterwegs. Beziehungsweise ist es lange her, dass er das geschrieben hat, also vor 2000 Jahren waren die unterwegs. Aber laut Jesus wird das immer wieder passieren. Und dann charakterisiert Johannes diese Antichristen im nächsten Vers genauer, Vers 19. Diese vielen Antichristen, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Also diese Irrlehrer waren Teil der christlichen Gemeinschaft, Teil der Gemeinde, zumindest äußerlich, oberflächlich, auf dem Papier. Aber er sagt auch, sie waren nicht von uns. Sie gehörten nie wirklich zu uns. Im Herzen, innerlich waren sie nicht Teil der Gemeinde. Sie waren keine Christen. Und das sieht man daran, dass sie dann irgendwann eigene Wege gegangen sind. Sie sind kein Teil der christlichen Gemeinschaft geblieben. Sie haben sich nicht dauerhaft dem Wort Jesu und der Lehre der Apostel unterstellt. Und das macht es so viel schwieriger, dieses Phänomen einzuordnen und damit umzugehen. Das müssen Leute gewesen sein, wo man eine gewisse Zeit dachte, dass sie echte und aufrichtige Christen waren, mit denen die anderen Geschwister Zeit verbracht hatten. Und dann kristallisierte sich aber immer mehr heraus, dass sie Dinge sagen oder tun, die nicht ganz zu dem passen, was Jesus wollte, dass sie tun. Und vom Kontext des Johannesbriefs waren das eben dann wahrscheinlich genau die Sachen, die Johannes immer wieder anspricht und sagt, woran man wahre Christen erkennt. Und dass es falsch ist, wenn diese falschen Christen Dinge sagen wie, nee, Sünde haben wir nicht, wir sind gut so, wie wir sind. Sünde haben wir nicht, im ersten Kapitel. Oder wenn sie nicht damit anfangen, ihre eigenen Fehler von Jesus korrigieren zu lassen und sie nicht damit anfangen, ihm voll und ganz nachzufolgen. Sie auch nicht damit anfangen, ihre Geschwister von Herzen und aufrichtig zu lieben und wertzuschätzen. All diese Sachen hatte Johannes genannt. Wenn das nicht da ist, dann stimmt da was nicht. Und hier sagt er es jetzt dann zum ersten Mal ganz offen. Es gibt diese Leute, sie sind von uns ausgegangen, sie waren Teil unserer Gemeinschaft, aber sie waren nicht wirklich von uns. Und mit dem, was sie sagen und tun und womit sie letztlich auch andere gewinnen wollen, wollen sie andere aber letztlich von Jesus wegbringen und ihnen nahelegen, es gibt woanders Heil, es gibt woanders Erlösung und Erfüllung. Sünde ist vielleicht gar nicht so sehr das Problem, meinen sie. Und auch einander zu lieben ist nicht das Wichtigste. Und damit entpuppen sie sich als Antichristen, als Gegenmessiase. Und es ist tragisch und wahnsinnig traurig, dass es so etwas inmitten von Gemeinde gibt. Aber so ist das in der Endzeit. Nichts anderes hat Jesus vorhergesagt. Es ist tragisch und traurig, aber Teil der Zeit, in der wir bis heute leben. Und dann schreibt Johannes das aber, weil wir uns eben nicht davon verunsichern lassen sollen. Es macht uns traurig, es ist schmerzhaft, ja, aber verunsichern soll es uns nicht, wenn es innerhalb der christlichen Gemeinschaft Ausreißer gibt, die andere weg von Jesus und hinter sich bringen wollen. Und dann ist dann natürlich die brennende Frage, okay, wo geschieht das heutzutage? Und ich glaube, dass wir auch da als erstes fragen müssen, wie das hier auch bei Johannes durchkommt, auch im weiteren Teil noch, dass wir zuerst fragen müssen, wohin führt denn eine jeweilige Lehre? Führt sie zu Jesus, zu dem Auferstandenen, zu dem Gekreuzigten? Führt sie zur Bibel, führt sie ins Gebet? Und was für Menschen bringt eine Lehre hervor? Bringt eine Lehre, die diese Lehre Menschen hervor, die demütig sind, die sich ganz auf die Gnade Gottes verlassen und mit ihrer eigenen Sünde rechnen? Bringt diese Lehre Menschen hervor, die lieben, die einander lieben, Menschen, die sich an Gott freuen und über das Gute freuen? Bringt diese Lehre Menschen hervor, die Gott vertrauen, die in seine Allmacht vertrauen? Also Leute, die beanspruchen, dass man ihnen folgt. Wozu führt das, was sie lehren? Mit was werden Versprechungen gemacht? Und was wird versprochen? Soll der Grund, der gelegt ist, Jesus, soll der ersetzt werden? Halte dich ans Original, bei allem. Und dann wird, glaube ich, auch nicht noch einmal eine andere Verführung kommen, als wir sie jetzt auch schon haben. Die kleinen Antichristen, die da sind, sie sind Teil der generell großen antichristlichen Verführung. Bei Johannes waren das keine einflussreichen, mächtigen Leute, wie wir es manchmal denken. Das waren Leute aus den eigenen Reihen, mit keiner großen Reichweite im Umfeld der Gemeinde. Und trotzdem waren sie Teil der an sich mächtigen, satanischen Irreführung. Aber im Gegenpart zu dem Allmächtigen und zu Jesus, dem Christus, waren es keine wirklichen Gegenmessiase. Diesen Namen verdienen sie eigentlich nicht. Und dann ist völlig unabhängig davon, ob und wann so eine Figur des Antichristen noch kommt, wenn du demütig als Sünder bei Jesus Zuflucht suchst, wirst du sicher sein vor dieser Verführung. Das Evangelium von Jesus wird meistens von zwei Seiten verdreht. Jemand hat das mal als die zwei Feinde des Evangeliums bezeichnet. Einer zur Rechten und einer zur Linken, wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Und dann ist der erste Feind Verharmlosung und der zweite Feind ist auf der anderen Seite, dem Menschen wird alles aufgebürdet. Verharmlosung oder Relativismus oder Gesetzlosigkeit, also wenn zum Beispiel gesagt wird, Sünde ist nicht so schlimm, tu, was du willst oder alle Wege führen automatisch zu Gott. Das ist der eine Feind. Und der andere Feind ist dann eben genau das Gegenteil. Aber trotzdem dann auch wieder ein Feind vom Evangelium. Das komplette Gegenteil, was die Sache nennt, sich nicht korrigiert, sondern ja, von der anderen Seite her falsch ist, dass dem Menschen alles aufgebürdet wird oder Moralismus und Gesetzlichkeit. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, du musst deine Erlösung selbst schaffen. Oder dass gesagt wird, wenn du Gott gehorchst, dann wirst du Kind Gottes. Und genau in der Mitte ist eben das Evangelium von Jesus, dass er als Mensch gewordener Gott für uns alles getan hat und er unsere Sünde, die wirklich da ist, er sie sühnt, durch seinen Tod er sie vergibt. Wir es das nicht verdienen müssen, sondern er es uns vergibt, es ein Geschenk ist. Und dann, wenn du dich bei diesen zwei großen, ständigen Feinden des Evangeliums, du dich immer zu Jesus flüchtest, als der, der er ist, wirst du sicher sein vor jeder antichristlichen Verführung. Du wirst bei ihm Heil und Wahrheit, Beziehung mit dem Allmächtigen empfangen. Und von jeder von ihm weggeführten Lehre, von ihm wegführenden Lehre, wenn du bei ihm bist, weil du dich von der Wahrheit zu ihm führen lässt, dann bist du sicher bei ihm. Und Johannes bleibt im weiteren Text jetzt bei diesem Thema von irreführender Lehre. Und das hat dann natürlich auch mit unterschiedlichen Lehrmeinungen zu tun. Deshalb der zweite Punkt, unterschiedliche Meinungen. Und da stellt er jetzt denen, die andere weg von Jesus bringen, sie als Gemeinde entgegen. Und ihr, Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also er muss ihnen nichts Neues schreiben, sondern sie nur darin bestärken, was ihr wisst, ist die Wahrheit. Und aus dieser Wahrheit kommen nicht plötzlich unwahre Dinge raus. Eine wahre Aussage wird niemals zu einer falschen Aussage. Genauso wenig wird eine falsche Aussage jemals zu einer wahren. 1 + 1 = 2. Und nicht heute 2 und morgen 3. Wenn Jesus Gott ist, ist er das nicht heute schon und morgen nicht. Und er ist es auch nicht für mich schon und für dich nicht. Wahrheit bleibt Wahrheit. Und dann ist hier von einer Salbung die Rede. Die Salbung vom Heiligen. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Und gesalbt wurde im Alten Testament die Priester und Könige. Ihnen wurde für ihre Aufgabe Gottes Gegenwart symbolisch vermittelt. Und auch der Messias, der Christus, von der Wortbedeutung meint das ursprünglich einfach der eine Gesalbte. Und jetzt geht die Salbung, der Heilige Geist, der persönliche Geist Gottes, er ist in jeden Gläubigen hineingegangen. Sie gehören zu dem Gesalbten. Und der Heilige Geist macht das christliche Leben lebbar und erlebbar. Er stellt sicher, dass bleibende Gemeinschaft da ist zwischen uns und Gott. Und dazu gehört auch Wissen, richtiges Wissen über Gott und über die Wirklichkeit. Da gehört Wahrheit dazu. Und dann führt aber ein falsches Bekenntnis aufgrund falscher Annahmen, führt nicht zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und ich liebe es, wie hier alle drei Personen der Dreieinigkeit zusammen vorkommen. Wir werden da gleich beim letzten Punkt nochmal genauer drauf schauen. Aber wir sehen hier jedenfalls erstmal, dass Jesus in diese Beziehung hineinbringt, dass Jesus der Eingang in diese Wirklichkeit des Glaubens ist und diese Beziehung mit dem Dreieinigen. Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Und auch nur wer Jesus hat, hat dann auch den Heiligen Geist. Und dann aber eben auch Jesus verbunden mit Wahrheit, mit einem Bekenntnis, mit dem Bekenntnis zu ihm als dem Christus, dem Messias, dem einen Heilsbringer. Und dann haben wir in dieser Welt und auch in der christlichen Welt viele Themen mit unterschiedlichen Meinungen. Und da ist dann aber die Frage, ob etwas ein richtiges Lehrsystem ist oder eins, das in die Irre führt, das entscheidet sich an der Frage, wer ist Jesus? Und mit Lehrsystem meine ich Weltanschauung, Gesamtsicht auf die Wirklichkeit oder das eigene Denksystem und Wertesystem, in das man immer wieder alle Einzelheiten versucht einzuordnen. Und Johannes sagt, Wenn du nicht Jesus als den Christus bekennst, hast du ein falsches Denksystem und du wirst damit letztlich immer in irgendeiner Weise gegen Gott leben und arbeiten. Also ein deutlicher Absolutheitsanspruch. Und der bezieht sich hier bei Johannes noch nicht mal auf völlig andere Religionen, sondern auf eine Situation, wo beide Seiten Dinge über Jesus denken und verbreiten. Die einen sagen, ja, Jesus ist der Christus. Und damit meinen sie, er ist das in der Weise, wie ihn das Alte Testament angekündigt hat und in der Weise, wie es Jesus selbst immer wieder gesagt, beansprucht und auch klargestellt hat. Er hat immer wieder gesagt, ich bin der Christus und der Christus muss vieles leiden und getötet werden für eure Sünde, um euch davon zu befreien. Aber der Christus wird am dritten Tag auferstehen. Es ist ein leidender Messias, ein mächtiger, ein liebender Messias, aber auch ein leidender. Kein euphorisch triumphaler oder einer, der dem Menschen nur eine Religion bringt, die aber mit dem Leben und mit Lebenshingabe nichts zu tun hat. Denn wahrscheinlich sagen so etwas die anderen. Und wir wissen leider nichts Genaueres über diese damals irreführende Denkrichtung. Wir wissen eigentlich fast nur aus den Johannesbriefen etwas darüber. Und dann wird aber in den Bibelwissenschaften viel darüber diskutiert, ob diese Denkrichtung bei Johannes auch etwas mit anderen Denkrichtungen zu tun haben, die im Neuen Testament erwähnt werden. Und es wird auch viel darüber diskutiert, ob sie mit der sogenannten Gnosis etwas zu tun haben, die dann erst eine ganze Zeit später so richtig greifbar wurde und als eine christlich aussehende religiöse Gruppierung, die Gnosis. Und was wir da sagen können, ist, dass diese Gruppe oder diese Menschen vor allem bei Jesus auch geleugnet haben, dass er ins Fleisch gekommen ist. Das haben wir ja etwas später noch, kommen auch noch dazu in Kapitel 4, Vers 2. Also sie sagen, Jesus ist nicht ins Fleisch gekommen. Jesus war nie wirklich ganz Mensch. Und das passt dann tatsächlich sehr gut mit diesem, sie folgen nicht seinem Anspruch für ihr Menschsein. Es passt sehr gut zu dem, was wir aus anderen Briefen wissen und auch zu dem, was wir über die Gnosis wissen. Weil bei dieser Gnosis wird grundsätzlich behauptet, der Mensch ist gut. Vor allem der innere Mensch ist gut. Und sie sagen, okay, und jetzt mit Jesus sind wir einfach frei, alles in dieser Welt zu tun, was wir wollen. Weil alles, was wir von innen heraus wollen, ist gut. Und dann sehen wir hier, wie eng wirklich verwoben ist, was wir glauben mit wie wir leben. Also diese Leute konnten den Namen Jesus im Mund führen, ihn vielleicht sogar hochschätzen, aber haben ihn trotzdem nicht wirklich so angenommen, wie er ist. Wir sehen das auch in den Evangelien. Selbst die Jünger hatten so viel Schwierigkeiten zu verstehen, wieso Jesus sterben musste, als Messias. Sie mussten ihr bisheriges Bild von sich und von dem Messias mehr als einmal korrigieren und lernen, was es wirklich heißt, dass der Messias sterben musste. Und sie mussten lernen, was es wirklich heißt, diesem Messias zu folgen. Sie mussten die richtigen Dinge über Jesus lernen. Und dann muss auch das berücksichtigt werden, wenn wir darüber nachdenken, wie eine Lehre zu beurteilen ist. Nicht nur führt deine Lehre zu Jesus, sondern führt deine Lehre zu Jesus, und zwar so, wie er ist. Zu ihm als Person, der in manchem so und so ist, und anderes ist er nicht. Und dann geht es dabei eben natürlich auch um wahre Aussagen. Nicht als Primäres, sondern als Sekundäres. Und das heißt schon mal, es geht nicht darum, dass wir bei dem, was einer sagt, er einen damit auch nur zu einer Lehre führen möchte, nur zu toten Aussagen. Er nur möchte, dass die anderen irgendwas für wahr halten, sie nur andere Überzeugungen annehmen. Also darum geht es nicht. Die Lehre soll nicht einfach zu einer Weltanschauung, zu einem Lehrsystem führen. Sie soll zu Jesus führen, zu einer Person. Und das beinhaltet dann aber wiederum auch Aussagen und Lehre über Jesus. Dass klare Dinge über ihn gesagt werden, und zwar so wie er sich selbst in der Bibel offenbart hat. Das ist das, was wir über ihn wissen, was geschrieben steht. Von Leuten, die ihn erlebt haben. Aber es ist zuerst Beziehung und Begegnung. Und dann, ja, gibt es viele Themen, wo man unterschiedlich zu denken kann. Wenn du Jesus kennst, du ihm nachfolgst als der, der er ist, und du ihn dein Herr und Heiland sein lässt, sind viele diese Diskussionen erstmal zweitrangig. Es sind absolut wichtige Fragen, ja. Aber die entscheidenden Weichen für die Richtigkeit einer Lehre und eines Lebens stehen und fallen mit der Christologie. Und da geht es nicht nur um Lehrmeinung, sondern eben auch um gelebte Nachfolge, weil das miteinander verknüpft ist. Was bringt es dir, wenn du ein hohes Bild von Jesus hast, du aber bezweifelst, dass es irgendwas mit deinem Leben zu tun hat? Es keinerlei Auswirkungen darauf hat, wie du mit Geld umgehst, wie du mit deiner Frau umgehst und so weiter. Dann hast du eine falsche Christologie und solltest nochmal ernsthaft darüber nachdenken, wer Jesus wirklich ist. Wenn du Jesus nachfolgst, du ihn als den Christus bekennst, in dem Sinne, wie er es beansprucht zu sein, als alleiniger Herr und Heiland, Halleluja, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann ja, ist es immer noch nicht einfach, immer festzustellen, ab wann eine Aussage und eine Lehre nicht mehr der christlichen Wahrheit entspricht. Und es gibt da verschiedene Herangehensweisen, das zu prüfen, wovon auch wieder von diesen Herangehensweisen manche falsch oder nicht sinnvoll sind und andere richtig unsinnvoll sind. 1. Korinther 3 ist dazu sehr aufschlussreich. Und es gibt dazu auch einen sehr, sehr guten Artikel von Gerrit Hohage, einem evangelischen Theologen, Pfarrer, Bibeltreuen-Pfarrer, wo er das Ganze auf eine bestimmte Situation anwendet. Man findet diesen Artikel und die Diskussionen damit, wenn man im Internet Gerrit Hohage Debatte um Johannes Hartl eingibt. Johannes Hartl ist ein charismatischer evangelikaler Katholik, dem immer wieder massive Irrlehre vorgeworfen wird. Und in 1. Korinther 3, auf den sich dieser Artikel dann eben unter anderem bezieht, da sagt Paulus letztendlich, schaut, es gibt unterschiedliche Meinungen, schon damals. Paulus, Apollos, Petrus. Da gibt es eine gewisse Bandbreite, wie sie die christliche Lehre lehren. Und die Spaltungen, die daraus resultieren, die sind auch nicht richtig. Und entscheidend ist dann aber, und da sagt er, dass das bei diesen allen der Fall ist, dass auf der richtigen Grundlage gelehrt wird. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und was auf diesem Evangelium von Jesus als Lehrgebäude, als Lehrsystem aufgebaut wird, das sieht zum Teil unterschiedlich aus. Was von meinem Lehrsystem abweicht, ist deshalb noch keine Irrlehre. Es gibt Unterschiede bei den Lehrgebäuden, definitiv. Gab es damals. Und Paulus sagt, dass bei manchen davon dann aber wurde mit Gold, Silber und kostbaren Steinen gebaut. Also es ist ein starkes Lehrgebäude. Es wird im Gericht Gottes bestehen, es bleibt in Ewigkeit etwas davon. Und andere Lehrgebäude sind so, als wurde nur mit Holz, Heu und Stroh gebaut. Immer noch auf der richtigen Grundlage. Auf Jesus, auf dem Evangelium von Jesus. Aber eben sehr schwach. In der Lehre sind schon einige Fehler drin. Die Lehre bringt den Menschen zu Jesus, aber vielleicht nur durch Umwege oder nicht so, dass es wirklich zu liebender Hingabe angeregt wird. Und ihr Lehre in dieser Definition, wo dann auch Konsequenzen im Umgang daraus folgen sollten, ihr Lehre ist jetzt aber, wenn auf einen anderen Grund gebaut wird. Also wenn nicht Jesus und sein Evangelium die Grundlage sind. Wenn die Lehre nicht wirklich zu ihm führt, sondern zu anderen Heilsversprechungen. Und Gerrit Hohage ist da auch sehr klar, dass er sagt, bevor wir jemandem Irrlehre unterstellen, lasst uns wirklich sorgfältig prüfen, was dieser Mensch überhaupt sagt. Und dann, ob diese andere Lehrmeinung wirklich in diese Kategorie Irrlehre fällt oder ob sie einfach nicht ganz zu meinem Lehrgebäude passt. Ob es vielleicht schwache Lehre ist oder vielleicht auch starke Aspekte da sind. Und dann müssen wir es an der Bibel prüfen, die einen Weg vorgibt, keine Linie, einen Weg, eine gewisse Bandbreite. Wo es stark und schwach gibt, das schon. Und er macht das, wie gesagt, am Beispiel von Johannes Hartl fest. Und da kommt er nach sehr ernsthafter Prüfung zu dem Schluss, dass Johannes Hartl kein Irrlehrer ist in diesem Sinne, wie ich es erklärt habe oder in dem Sinne, wie es Hohage erklärt, und dass da trotzdem Sachen sind, die man ansprechen müsste. Aber das fällt dann in diesen Bereich von starker und schwacher Lehre, wo es sich auch definitiv lohnt, genau hinzuschauen, aber man insgesamt doch vor allem auch mit dieser Person anders umgehen muss. Weil was er lehrt, was Johannes Hart lehrt, ist, glaube ich, führt nicht zu einem falschen Evangelium, sondern führt zu Jesus, wie er ist, dem einzigen Christus, der gekommen ist, Sünder zu retten. Und das ist erstmal das Entscheidende, auch bei anderen Leuten, die da in der Diskussion sind. Im Text bei Johannes geht es damit weiter, dass er bei dieser Herausforderung von irreführender Lehre, dass es damit weitergeht. Und er sagt ihnen nochmal klar, das, was ihr mit Gott habt, das bewahrt euch auf dem richtigen Weg. Und das ist unser dritter Punkt, die unschlagbare Dreieinigkeit. Also Johannes bindet seine anvertrauten Glaubensgeschwister an die apostolische Lehre, Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also was sie als Gemeinde am Anfang von den Aposteln gelernt haben, dabei sollen sie bleiben. Sie müssen nichts Neues lernen. Sie können sicher sein, was über Jesus geschrieben steht, ist richtig und ist genug. Beziehungsweise wir wissen nicht genau, wie verbreitet die Schriften des Neuen Testaments damals wirklich waren. Und es macht es aber erst überhaupt notwendig, dass Johannes hier sowas schreibt. Für sie war überhaupt noch nicht klar, zum Neuen Testament, da kommt nichts Neues mehr dazu. Okay, was diese und jene Leute noch zusätzlich über Jesus behaupten, das ist gar nicht die authentische, die echte Lehre über Jesus. Johannes sagt, glaubt den Aposteln, glaubt uns, glaubt dem, was die ersten Nachfolger von Jesus sagen. Wir haben ihn gesehen, ihn gehört. Und das ist letztendlich das, was wir heute im Neuen Testament haben. Das ist die Grundlage dafür, wie wir über Jesus zu denken haben. Alles andere muss sich daran prüfen. Und dort wird uns dann eben vor allem etwas verheißen, etwas versprochen. Wobei jemand etwas versprechen, das klingt ein bisschen so, als könnte er sein, dass er dieses Versprechen bricht oder nicht halten kann. Bei Gott ist das nicht so, Vers 25. Und dies ist die Verheißung, das Versprechen, die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Im Neuen Testament wird uns ewiges Leben verheißen, durch Jesus, mit Jesus. Die Herrlichkeit bei Gott in der Zukunft. Wir erwarten nichts Besseres, nicht das Beste von dieser Welt. Und auch alles Antichristliche in dieser Welt kann an Gottes Verheißung nichts ändern. Das Entscheidende wird er tun. Und das macht für uns schon jetzt den Unterschied. Die Herrlichkeit einer Beziehung zu Gott. Das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir wirklich brauchen, auch im Hier und Jetzt. Und das alles, was er hier schreibt, sagt Johannes jetzt in Vers 26 nochmal, schreibt er eben wegen den falschen Propheten. Vers 26, dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Aber diesen Abschnitt, wegen denen, schreibe ich euch, wegen denen, die euch verführen. Sie verführen euch, sie führen sie woanders hin, absichtlich oder vielleicht auch unabsichtlich, weil sie selbst verirrt sind oder den Irrtum nicht merken. Und dann sagt er nochmal, im nächsten Vers, okay, was ihr habt, die apostolische Lehre, vermittelt durch den Heiligen Geist, die ist wahr und die reicht. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Der Heilige Geist hat diese Lehre gegeben, das Wort inspiriert und er schließt sie uns auf. Wir müssen nicht gelehrt werden, das heißt wieder nur, es braucht neben dem Neuen Testament, neben der Lehre der Apostel, nicht noch was anderes. Das ist das, was wir vom Heiligen Geist gelehrt bekommen haben. Und dann ist das nicht nur eine Sache, die von uns ausgeht. Wir müssen das Wort bewahren, uns daran halten, lehrmäßig und auch in der Lebensführung. Sondern es ist eine Sache, wo wir auch als Kinder Gottes in etwas hineingetreten sind, das ganz von sich aus auf uns einwirkt und ganz von sich aus uns festhält. Die Salbung der Heilige Geist, die ihr von ihm empfangen habt, was tut sie? Sie bleibt in euch. Sie geht nicht wieder weg. Sie hält euch fest. Sie hält euch fest in dieser Dreieinigkeit, in dieser Beziehung Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Es ist eine Beziehung, die von Ewigkeit her ist und die in alle Ewigkeit sein wird. Eine Beziehung, die sich selbst geöffnet hat, die sich selbst öffnet, die redet und kommuniziert, die andere anredet und wirkungsvoll zu sich einlädt und dabei Worte der Wahrheit spricht. Worte, von denen wir uns nicht verstecken müssen, auch wenn sie manchmal wehtun oder unverständlich und anstrengend sind, sie zu hören. Aber es sind Worte des Lebens, Worte, die uns einladen, mit Gemeinschaft zu haben mit diesem allmächtigen, dreieinigen Gott. Und da sind wir so sicher wie sonst nirgends. Wir sind bei ihm sicher vor Lüge, bei ihm selbst. Er selbst bewahrt uns vor Verführung. Deshalb müssen wir in ihm bleiben, beten. Ich habe mir deshalb zum Beispiel angewöhnt, gerade auch bei so unterschiedlichen Lehrmeinungen und Diskussionen, dafür zu beten. Herr, was stimmt denn? Weise mir, Herr, deinen Weg. Zeige mir, was Wahrheit ist. Zeig mir die richtigen Argumente. Lass mich die richtigen Texte lesen und die richtigen Bücher. Wenn du nicht weiter weißt, frag ihn. Bete. Bei mir kommen manchmal dann direkt gute und hilfreiche Gedanken. Manchmal auch nicht. Oft empfinde ich die Bücher, die ich aktuell lese, als genau passend zur richtigen Zeit, als Führung Gottes. Und manchmal freue ich mich im Gebet dann auch einfach wieder mehr darüber, dass Gott souverän über alles herrscht. Er hilft. Er bewahrt uns. Er ist eine unschlagbare Dreieinigkeit. Die Antichristen wollen die Kinder Gottes verführen. Aber sie haben es mit einem zu großen Gegner zu tun. Die Wahrheit. Und mit dem dreieinigen Gott. Ich hatte am Anfang von Falschgeld erzählt und gesagt, man muss das Original kennen, um Falschgeld zu entlarven. Und das stimmt auch. Wir müssen das Original genau studieren und gut kennen. Aber unser Original ist eine Person. Eine Person, die uns kennt, die uns studiert, die uns sich selbst ähnlicher macht. Eine Person, die uns prägen will, die seine Markenzeichen in uns einschreiben möchte. Und mit dieser Prägung schützt er selbst uns davor, falschen Vorstellungen, falscher Lehre anheimzufallen. Bei ihm sind wir sicher. Wenn du mit ihm lebst, du deine Bibel hörend liest und du ehrlich vor ihm im Gebet bist, dann wird er dich bewahren vor antichristlicher Irrlehre. Dann musst du keine Panik davor haben. Amen. Und ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche, auch eine gesegnete erste Schulwoche, und würde euch gern noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.